Ja, wir freuen uns, mal wieder hier zu sein. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in den Anfang des Markus-Evangeliums. Markus ist ja das kleinste der Evangelien von den vieren. Und wenn ihr schon mal aufmerksam das so ein bisschen verglichen habt, dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass Markus sehr kompakt ist. Markus teilt uns die Geschichten nicht in aller Tiefe und Breite mit, sondern er fasst immer so den Kern der Begebenheit zusammen. Auch Lehreinheiten, so große Lehrabschnitte, so lange Reden finden wir bei Markus nicht, weil Markus sich da auch immer auf das Wesentliche konzentriert. Man könnte fast meinen, Markus war Norddeutscher. Kurz und knapp. Und ihm ist es wichtig, auf der einen Seite für die Nichtjuden wirklich zu bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Deswegen ist es auch ganz spannend, dass man dann am Ende bei Markus die Begebung des römischen Hauptmanns findet, der dann sagt, ja, dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Das betont Markus ganz besonders. Er versucht immer wieder auch jüdische Traditionen zu erklären für den Leser, der das nicht kennt. Aber gleichzeitig spielt er immer wieder mit Anspielungen auf die Geschichte Israels, so dass auch die Juden ganz genau wissen, wovon er redet. Und alles, was er schreibt, zielt auf diesen einen Punkt hin: Jesus ist Gottes Sohn und das müssen die Menschen verstehen. Und so beginnt er auch sein Evangelium und das Erste, was wir uns heute Morgen anschauen wollen, ist: Jesus ist Gottes Sohn, weil die Propheten das schon bezeugt haben. Und ich lese uns aus Markus 1 die ersten drei Verse. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Also man merkt hier schon, Markus legt direkt los. Der hält sich jetzt nicht mit langen Vorreden und langen Erklärungen auf. Er legt direkt mit der frohen Botschaft los. Und diese Botschaft ist: Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen. Und dieses Kommen ist schon Jahrhunderte vorher durch die Propheten bezeugt worden. Und das Spannende ist, dass Markus hier gleich drei Propheten zitiert, die er so ein bisschen zusammengerührt hat und sie alle drei zitiert. Natürlich das Offensichtliche: Hört eine Stimme in der Wüste, das ist Jesaja, Jesaja 40, Vers 3. Aber dann hat er sogar Maleachi mit drin, an den denken wir jetzt nicht so direkt. Maleachi 3, Vers 1, in dem es heißt: Seht, ich sende meinen Boten und er wird den Weg freiräumen vor mir. Und unversehens kommt der Herr, den ihr sucht, zu seinem Tempel. Und der Bote des Bundes, an dem ihr gefallen habt, seht, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Das nimmt er hier auch. Und er geht tatsächlich noch viel früher zurück und zitiert auch noch in diesem Misch, den er zitiert, aus dem zweiten Buch Mose, wo es heißt: Sieh, ich sende einen Boten vor dir her. Das ist schon spannend. Also Markus hat hier richtig gut gearbeitet. Der hat nicht nur eine Quelle, der hat gleich drei Quellen am Anfang, die er zusammenfügt, mit denen er deutlich macht, die Propheten durch die Jahrhunderte sind sich einig. Von Mose ganz, ganz früh, von Jesaja so in der Mittelzeit bis zu Maleachi nach dem Exil. Also wir reden von über 1000 Jahren Zeitspanne, sind sich die Propheten einig und sie sagen, es wird jemand kommen, der Messias. Und Markus sagt, und das geht jetzt in Erfüllung, weil Jesus gekommen ist. Diese Texte zeigen uns, dass Gott von Anfang an diesen Faden durchzieht, hin auf Jesus als den Messias, hin auf das Kommen seines Sohnes, und Gott bereitet das in den Herzen der Menschen vor. Und die Ausleger, die ich gelesen habe, die sagen, und dass Markus das hier jetzt so schön zeichnet über die Jahrhunderte, ist auch eine Anspielung darauf, dass Gott sein Volk immer wieder befreit hat. Zweites Buch Mose, Exodus, er hat sie befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Jesaja, die Zeit, wo sie weggeführt werden und dann wieder freikommen. Und Maleachi, nachdem das Volk zurückgekehrt ist aus dem Exil, wieder Befreiung. Es ist ganz vielschichtig, wie Markus das hier macht. Er sagt, so wie Gott euch schon im Laufe der Jahre immer wieder befreit hat, so wird der Sohn Gottes kommen und euch aus der Sklaverei des Todes und der Sünde herausbringen. Und dieser Zeitpunkt, wo ihr jetzt endgültig in Freiheit geführt werdet, der ist gekommen. Und ich erinnere euch daran, dass die Propheten das gesagt haben. Aber Markus bleibt nicht dabei, dass nur die Propheten das gesagt haben. Er geht in die Zeit hinein und hat einen zeitgenössischen Zeugen. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen. Jesus ist der Sohn Gottes und das wird bezeugt durch Johannes den Täufer. Und ich lese einmal weiter, Markus 1, die Verse 4 bis 8. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalem kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ich finde das sehr spannend, wie Markus das hier aufbaut. Wirklich jetzt zu sagen, okay, die Propheten, ja, da könnte man noch diskutieren, das war es lange her und vielleicht haben die sich geirrt. Aber jetzt kommt jemand, den kennen die alle. Der ist greifbar, das ist der Billy Graham oder Ulrich Pazani der Zeit, ja, der war bekannt. Und da kamen die Leute. Und dieser bekannte Mann, dieser Johannes, der bezeugt jetzt auch, es kommt jemand. Der ist der Messias. Er ist es, der kommt. Und der kommt, der ist anders. Der kommt, der ruft euch nicht nur raus aus eurer Sünde, der tauft euch nicht nur mit Wasser, sondern der bringt euch Gottes Geist zurück. Der bringt euch neu in die Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und das ist das entscheidende Merkmal des Messias. Jason Meyer, er schreibt, das entscheidende Merkmal des Dienstes des Messias wird sein, seine Verbindung mit dem Heiligen Geist sein. Welch ein Gegensatz. Im Alten Testament kann niemand außer Gott den Geist spenden. Wer konnte so sehr mit dem Geist identifiziert werden, dass er die Macht hat, dem Geist zu gebieten? Der Messias muss der fleischgewordene Gott sein. Also ganz spezifisch. Der jetzt kommt, der hat direkte Verbindung mit dem Heiligen Geist und er wird ihn euch geben. Johannes, er ist derjenige, der vorbereitet. Er ruft zur Buße, er sagt, bereitet euch vor. Er sagt den Juden, macht euch bewusst, der Messias ist da. Er ist da. Der, auf den ihr so lange gewartet habt, der ist da. Auf den ich hinweise, den müsst ihr hören. Auf den müsst ihr euch ausrichten, denn er bringt euch den Geist Gottes zurück und er ist es, von dem die Propheten sprechen. Und Johannes, er nutzt einen ganz besonderen Ort für diese Predigt. Er ist nicht irgendwo auf dem Marktplatz oder hat sich eine schöne Ecke gesucht, wo er seine Kartoffelkiste hingestellt hat, wo er sich draufstellen kann, damit die Leute ihn gut hören. Er geht an den Jordan. Der Jordan ist die Grenze, an der das Volk steht, als sie aus Ägypten zurückkehren, aus der Sklaverei. Als sie ins neue Land wollen, da stehen sie am Jordan. Und auch hier klingt wieder so durch, wie Markus das betont, was in der Geschichte Israels passiert ist. Damals, als ihr befreit wurdet, standet ihr hier am Jordan, um in das neue Land zu kommen. Und heute hier steht Johannes und sagt euch, der, der euch komplett neues Leben gibt, der euch wieder in Verbindung mit Jesus, mit Gott bringt, der kommt und der steht hier am Jordan. Lasst euch hier taufen und erinnert euch daran, dass ihr etwas Neues empfangen könnt. Spannend. Symbole sind wichtig. Erinnerung ist wichtig. Und dass Johannes jetzt hier an dieser Stelle predigt und Jesus an diese Stelle kommt, um sich taufen zu lassen, das ist für die, die die Geschichte Israels kannten, die da standen, völlig eindrücklich. Der Ort, an dem sie in ein neues Land kommen konnten, ist der Ort, wo sie das erste Mal den Messias sehen. Johannes sagt es, er ist der Sohn Gottes. Aber Markus hört auch da nicht auf. Er geht noch einen Schritt weiter und er sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, weil der Vater es selber sagt. Und ich lese weiter aus Markus 1, die Verse 9 bis 11. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jetzt taucht Jesus selber auf. Er kommt da jetzt am Jordan vorbei und es ist ganz spannend. Der, der ohne Sünde ist, der nicht umkehren muss, der kommt jetzt und lässt sich taufen. Ich habe das meine Jugendlichen neulich mal gefragt, warum musste Jesus sich dann taufen lassen, wenn das doch ein Zeichen der Umkehr war? Und wenn Jesus nicht gesündigt hat, warum diese Taufe? Habt ihr euch das mal gefragt? Ich habe mich das nie gefragt, bis die mich das gefragt haben, weil man das irgendwie so, wenn man gläubig groß wächst, so normal findet. Jesus hat das halt gemacht. Ich dachte, ja, es ist spannend, Jesus braucht es ja eigentlich nicht. Warum tut er das denn? Und da fand ich auch sehr schön, wie Jason Meyer es schreibt. Er schreibt, Jesus identifiziert sich mit der Not der Menschen, die zu retten er gekommen ist. In der christlichen Taufe bedeutet der Gang unter Wasser, dass man mit Jesus stirbt. Und das Auftauchen aus dem Wasser bedeutet, dass man mit Jesus zu einem neuen Leben aufsteht. Aber bevor wir uns in unserer Taufe mit Jesus identifizieren konnten, musste er sich in seiner Taufe mit uns und mit allem, was wir als Sünder getan hatten, identifizieren. Jesus tut das, um uns zu zeigen, wie es geht. Und das finde ich so schön. Er wird ganz Mensch und geht auch diesen Weg durch die Taufe. Und in dieser Taufe öffnet sich der Himmel und Gott selbst stellt sich zu seinem Sohn und sagt, das ist mein Sohn. Da sind hunderte von Leuten drumherum, die das miterlebt haben. Und in dem Moment geht der Himmel auf und Gott sagt selber, das ist mein geliebter Sohn. Er bestätigt das, was die Propheten gesagt haben, das, was Johannes schon gesagt hat, bestätigt der Vater jetzt selbst. Und jetzt gibt es eigentlich nach Markus Rechnung keine Zweifel mehr. Jetzt müssten es eigentlich alle verstehen. Propheten haben es gesagt, Johannes hat es gesagt, der Vater selbst hat es gesagt. Wir wissen, dass es nicht so ist, bis heute. Aber Markus macht hier ganz deutlich, der, von dem ich in diesen Kapiteln berichte, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. und er ist für dich und mich gekommen. Und Markus spitzt es dann immer weiter zu. Es wird erst sehr schnell und umso näher es nach Golgatha geht, umso näher es zum Kreuz geht, umso detailreicher wird es dann. Mach das mal, es dauert so etwa 2,5 Stunden, das Markus-Evangelium aufmerksam am Stück zu lesen. Und ihr werdet merken, also ich brauche 2,5 Stunden dafür. Und ihr werdet merken, wie Markus in einer Geschwindigkeit die Geschichten erzählt. Und dann kommt es zum Kreuz und es wird immer langsamer und immer detailreicher, sodass er am Ende deutlich macht, der Sohn Gottes, den ich am Anfang bezeuge, das ist derjenige, der am Kreuz stirbt für dich und für mich und aufersteht. Das ist ganz spannend bei Markus. Aber ich habe euch noch einen kurzen, vierten, letzten Punkt mitgebracht. Jesus, der Sohn Gottes, wird auch in der Wüste nochmal bestätigt und geprüft. Und ich lese nochmal Vers 12 und 13 aus Markus 1. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. 2 Verse, wofür Matthäus fast 10 Verse benutzt. So, als Vergleich. Er sagt eigentlich nur, Jesus wurde in die Wüste gedrängt. Und auch hier ist für die Israeliten, für die Juden das Bild wieder ganz klar. Nach der Befreiung aus Ägypten waren die erstmal in der Wüste. Zurück nach, von Babylon nach Israel, Wüste. Hier blitzt wieder dieses Ereignis der Geschichte durch. Der Messias, der endgültige Befreiung bringt, auch er geht in die Wüste. Er wird in die Wüste geführt. Und das Spannende ist hier, das ist mir nie aufgefallen, als ich es nochmal bewusst gelesen habe, da steht, Jesus wurde vom Geist gedrängt. Der entscheidet das gar nicht selber, dass er das jetzt macht, sondern der Geist Gottes drängt ihn in die Wüste. Gott entscheidet darüber, dass auch sein Sohn eine Wüstenzeit und eine Versuchungszeit, eine Prüfung durchleben muss. Es ist total spannend. Vom Griechischen her ist das dasselbe Wort wie wenn Dämonen ausgetrieben werden. Es ist das gleiche Wort hier. Also es ist ein ganz starkes Wort. So wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat, mit dieser Macht, mit dieser Gewalt, drängt ihn der Geist jetzt in die Wüste. Es ist ein ganz starkes Ziehen in diese Prüfungszeit. Jesus wird versucht in der Wüste. Das Volk Israel wurde auch versucht in der Wüste. Das ist wieder eine Parallele. Das Volk hat versagt. Jesus nicht. Jesus ordnet sich dem Vater unter und besteht die Prüfung. Und zeigt auch da nochmal wieder, er ist wirklich der Sohn Gottes. Er durchlebt die Wüstenzeit und beginnt dann seinen Dienst treu bis ans Kreuz und in die Auferstehung. Jesus ist gekommen, um den Weg zum Vater frei zu machen und er geht als Sohn Gottes, als ganzer Mensch und ganzer Gott alle Schritte durch, die wir in unserem Leben auch erleben. Deswegen kann Hebräer schreiben, wir haben einen Hohepriester, der mitleiden kann. Jesus geht durch Taufe, durch Wüstenzeit, durch Anfechtung hindurch bis ans Kreuz, in die Auferstehung und in das ewige Leben. Und Christina hat es vorhin ja schon gesagt, es ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit, der Sonntag Estumi. Und wir haben auch den Psalm gehört, Psalm 31, sei mir ein starker Fels. Das ist das Motto dieses Sonntages. Und dieser Sonntag, der lädt uns ein, uns auf diesen ewigen Felsen, den Sohn Gottes, auszurichten. Und weil Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist, wissen wir, dass wir in den Wirren dieser Zeit eben in ihm einen starken Felsen haben, dass er wirklich ist, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich da ist. Wissen wir, dass die Passionszeit mehr als nur eine Zeit ist des Verzichts. Passionszeit heißt, dass der Tod überwunden werden kann. Wir müssen nicht mehr auf den Tod schauen, sondern wir dürfen auf das Leben in der Ewigkeit schauen. Und das ist das, was Markus in seinem Evangelium bezeugt. Und er stellt unmissverständlich klar, Jesus ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, von Schuld und Sünde zu befreien, um den Weg in die Ewigkeit frei zu machen. Und mit diesem Wissen lade ich euch heute Morgen ein, bewusst einen Blick in den Himmel zu werfen. Mit diesem Zeugnis, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, in die nächsten Wochen der Passionszeit zu starten. Ganz bewusst zu wissen, in dieser Zeit ist er der starke Fels. Er ist der Sohn Gottes. Und er hat den Weg frei gemacht. Amen.